Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute, die Kulturszene der Schweiz. Wo man hinhört, hört man Klagen über das ausbleibende Publikum. Stimmt das überhaupt? Bleibt das Publikum tatsächlich aus? Oder was sind die Ursachen für den scheinbaren Mangel an Interesse? Und gibt es etwa zu viele Kulturangebote? Ein breites kulturpolitisches Thema, das wir heute diskutieren, und zwar in der Militärkantine in St. Gallen. Meine Gäste sind Ursula Steinhauser, Leiterin des Außerruderamtes für Kultur, Ladina Tönig, Co-Geschäftsleitung der IG Kultur Ost, eine Interessensgemeinschaft, die sich für die Belange der Kulturtäterinnen und Täter einsetzt. Und Richi Küttler, Kulturvermittler und Veranstalter, Spoken Word Poet aus St. Gallen, quasi unser Gastgeber hier in der Militärkantine. Ich möchte anfangen bei einem Zitat aus der NZZ am Sonntag. Und zwar war das ungefähr vor einem halben Jahr. Da hat der Autor etwas festgestellt, im Titel recht provokativ: Die Schweizer Kultur hat Long Covid. Sechs Monate sind vergangen seither. Ja, sind diese Folgen immer noch spürbar? Hat die Schweizer Kulturszene Long Covid? Ladina?
Nein, hat sie nicht. Denn die Kultur war schon lange zuvor krankgeschrieben. Covid hat aber bedingt, dass gewisse Themenstellungen, die schon lange im Raum gewesen sind, jetzt auf dem Tisch liegen oder wieder auf dem Tisch liegen, man nicht wegschauen kann und Prozesse beschleunigt wurden.
Darauf kommen wir garantiert zurück. Ich möchte jetzt einfach mal zuerst eine kleine Runde machen. Ursula, was stellst du fest in deinem Umfeld?
Ja, ich bin da sehr bei Ladina. Ich glaube auch, dass der Strukturwandel schon viel früher eingesetzt hat und mit dieser Zäsur durch Covid wurde dieser jetzt einfach sehr stark sichtbar. Das hat negative Seiten, wie eben, dass wir jetzt alle feststellen, das Publikum ist irgendwie zu wenig gerade im Moment. Es hat aber auch positive Seiten, dass wir jetzt endlich über Themen diskutieren, die eigentlich schon länger relevant sein sollten, wie zum Beispiel soziale Sicherheit im Kulturbereich.
Richi?
Nein, ich finde auch nicht, dass die Kultur Long Covid hat. Im Gegenteil, es ist fast hyperaktiv geworden nach Covid. Das Publikum hat Long Covid.
Ja, darauf, auf das Publikum werden wir zu sprechen kommen. Es würde mich aber dieses interessieren mit dem krankgeschriebenen Patienten. Und da ist plötzlich Sachen aufgebrochen. Was für Themen meinst denn du? Wir hatten hier schon sowas, soziale Sicherheit und so bei Künstlerinnen und Künstlern. Was meinst du, Ladina? Was war diese Krankheit, an der die Kulturszene krankt?
Ja, sicher hat es mit der strukturellen Förderung zu tun. Die Strukturförderung besteht demnach eigentlich nicht. Also es ist Projektförderung angesagt. Es ist sehr schwierig, sich zu koordinieren. Wir haben weiterhin eine Ungleichheit, was den Zugang zur Kultur betrifft. Und ja, wir transformieren alle. Macht es nicht einfacher.
Transformieren was in was?
In jeglichen Bereichen.
Ist das im kulturellen Angebot, meinst du? Also, dass man quasi irgendwie sich anpasst an die Projekte, die man jetzt während der Covid-Zeit vielleicht unternommen hat und jetzt versucht, im Alltag post-Covid weiterzuführen, oder wie meinst du das?
Ja, nein, nicht post-Covid weiterzuführen, dass man auch einen Ausweg zu suchen versucht.
Also strukturelle Schwächen tauchen auf. Ursula, ist das das?
Ja, ich glaube, ich kann jetzt die Kulturförderung da nicht einfach rausnehmen. Ich glaube, die Kulturförderung ist Teil vom Problem. Eben, du hast das angesprochen, Projektförderung. Das heißt, wir alle, die Kultur produzieren immer auf ein Projekt hin ausgerichtet. Das heißt, es werden Infrastrukturen für ein Projekt draufgefahren und dann wird das abgearbeitet, wird produziert und dann kommt schon das nächste Projekt. Das heißt, es fehlt die Zeit, sich vertiefter mit einzelnen Themen auseinanderzusetzen. Und dadurch entstehen auch sehr viele Kulturproduktionen. Philipp Bischoff hat das letztens mal angesprochen von der Profetia. Und es wird dabei auch zu wenig darauf geachtet, dass diese Kulturproduktionen gut diffundieren. Das heißt, die werden dann an einem Ort, kommen die zur Aufführung und dann verschwinden die in der Kiste. Aber eigentlich wäre es interessant, die weiterzubringen. Aber dafür gibt es dann keine Förderung und dann verschwinden die und die nächste kommt. Und das Publikum soll eigentlich die ganze Zeit immer die neuesten Produktionen sehen Und das gibt dann, glaube ich, irgendwann zu viel. Das ist ein strukturelles Problem in der Förderung.
Also, dass die Förderung ständig zu viel eigentlich quasi fördert. Ist das richtig, oder?
Ja,
ist das zu einfach gesagt?
Das ist zu einfach gesagt. Sie braucht einfach immer ein neues Projekt. Und da stellt sich ja schon die Frage, ist das überhaupt sinnvoll, dass immer ein neues Projekt generiert werden muss? Oder wäre es vielleicht auch für den Inhalt spannender, man könnte länger an einem Thema dranbleiben und dieses vertiefter bearbeiten. Und das ist mit den momentanen Förderstrukturen wie nicht angelegt.
Das heißt, eine gewisse Form von Nachhaltigkeit, die fehlen würde.
Ja.
Bleiben wir aber mal, also wenn ihr nichts dagegen habt, Förderstrukturen, die können wir nachher noch weiter besprechen, aber ich möchte mal beim Publikum bleiben. Jetzt gibt es eine Öffnung und das Publikum saß zu Hause, sagen wir jetzt mal grob gesprochen, 1,5 Jahre, und sieht sich mit was konfrontiert. Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist ein Gefühl und ihr könnt mir widersprechen, dass es fast zu viel gab. Künstlerinnen und Künstler saßen zu Hause, saßen auf ihren Projekten, die dies nicht transformieren konnten in etwas, was online passiert. Ja, und dann gibt es irgendwie den Startschuss und dann legt man los mit den eigenen Projekten. Richi?
Ja, das war schon so. Also ich erinnere hier in St. Gallen an das Neustart-Projekt, wo man gebündelt dem Publikum vermitteln wollte, jetzt geht's wieder los, es gibt wahnsinnig viel, und ich vermute eher, die Leute waren überfordert.
Eben, das Publikum hat nicht abgenommen per se.
Nicht abgenommen.
Ja, einfach in der Menge. Publikum ist immer noch das gleiche wie vorher.
Genau, ja, aber ich habe mit vielen Leuten geredet und es gibt ja auch diese Studie vom Bundesamt, die sagt, nach der Öffnung hat das Publikum, ein Teil des Publikums gesagt, nein, wir gehen weniger raus an Veranstaltungen. Das hat man gespürt. Man hat gespürt, dass die Vorverkäufe extrem kurzfristig geworden sind. Man plant nicht mehr lange voraus, man geht spontan. Das ist ein großes Risiko für die Veranstalterinnen. Kommt am Abend noch was oder haben wir nur 10 Leute im Publikum, sage ich besser ab, weil es halt eben doch günstiger ist, wenn ich dann nur die Ausfallgage bezahlen muss. Das sind so Überlegungen. Und einhergehend, und das ist schon lange auch eine Krankheit natürlich, dass die mediale Situation schwierig geworden ist. Also auch diese ganze Menge an Veranstaltungen, die explodiert sind nach der Öffnung, auch schwierig zu kommunizieren waren.
Da tut sich ein ganzer Strauß von Fragen auf. Bleiben wir aber trotzdem mal beim Publikum selbst. Ja, was denn? Warum beschließen das Publikum plötzlich, es will mir nicht mehr raus? Sind es die falschen Angebote, oder?
Also mir hat man gesagt, wir haben im Lockdown festgestellt, dass wir exzessiv Kultur konsumiert haben und haben beschlossen, uns ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen. Dass man erst mit dem Lockdown gemerkt hat, boah, ist ja auch schön zu Hause. Wir haben auch, da steht ja ein Fernseher.
Ah, die Couch-Potatoes und Stubenhocker werden.
Ja, wir bleiben doch, dass man sich an das so ein bisschen gewöhnt hat.
Wie erlebt ihr das im Alltag?
Also ich erlebe ja auch, jetzt für mich persönlich war das ganz entspannt. Da musste ich mal nicht 7 Dinge gleichzeitig tun, sondern ich konnte mich konzentrieren auf etwas. Führt zu weniger Kulturkonsum. Ich glaube, es ist auch ein Gesellschaftsphänomen. Im Moment ist es wahnsinnig gut, sich selbst zu optimieren, achtsam zu sein, vielleicht noch das Yoga auf Bali oder was auch immer. Das heißt, man macht in der Summe heute weniger oder versucht weniger zu tun, vielleicht auch, weil die Jobsituation mehr fordert. Und da gibt es, glaube ich, eine Generation, die sich jetzt anders verhält wie die treuen TheaterabonnentInnen.
Also ich tue mich eigentlich grundsätzlich ein wenig schwierig, wenn man das Publikum sozusagen dazu verurteilt, dass es Couch-Potatoes sind und sie eigentlich in die Sparte hineinpresst von, sie schauen alle nur Netflix. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, das ist nicht die Wahrheit.
Das glaube ich auch nicht. Aber
ich habe
Stichwort ins Spiel gebracht, aber ich glaube das ehrlich gesagt auch
sehr
nicht.
Gerne, aber ich höre das Narrativ sehr häufig. Man ist jetzt einfach zu Hause und konsumiert demnach auch nicht qualitativ hochstehende Inhalte. Das ist meistens gepaart mit Netflix. Kommt so in einem Satz. Darf man gerne sagen, aber ich glaube nicht, dass das Publikum einfach auch faul ist zum Beispiel. Habe ich auch schon häufig gehört. Ich bin da eher bei Ursi, dass es einfach auch so ist, man hat sich Zeit für sich herausgenommen und das zu Recht. einfach auch mal zu reflektieren, was überhaupt geschieht. Und ich glaube, dort hat auch die Kultur einen sehr wichtigen Stellenwert gehabt, weil man selber auch wieder kreativ geworden ist. Mhm. Was ein sehr schöner Ansatz ist, wo man auch sicher gut ansetzen kann, um das Publikum wieder zurückgewinnen. Weil es ist ja mittlerweile auch bestätigt, um auch auf die Statistik zurückzukommen vom Bundesamt, von L'œil du public, dort sieht man ganz klar, ja, das Publikum bleibt mehr zu Hause, sind vor allem ältere Personen, sind vor allem Frauen, die zu Hause bleiben, hat aber auch finanzielle Gründe, hat auch Gründe oder hat den Grund, dass sogar 47% sagen, dass sie glauben, dass Corona noch nicht vorbei ist. Also das darf man nicht einfach wegdenken, sondern es ist ein Fakt. Mhm. Und mit einzubeziehen, wenn es um das Publikum geht und wie es allenfalls wieder dann Kulturinhalte konsumieren könnte, also es zurückholen könnte.
Netflix gehört für mich auch zur Sparte Kultur, egal was man davon hält. Es gehört nämlich auch dazu und zwar natürlich während der Pandemie auch wahnsinnig wichtig. Was mich zur nächsten Frage führt, hatten die Möglichkeit, etwas on demand zu konsumieren, hat das etwas geändert am Mindset der Leute? Sich quasi sagen, ich suche mir selbst aus dem vielfältigen Angebot, das da gibt, einfach das aus und das ist vielleicht halt weniger und einen Teil davon konsumiere ich zu Hause, wenn ich das will.
Ich glaube schon, ja. Also ich beobachte das auch bei mir selber, dass ich mir gerne aussuche, was ich konsumieren möchte. Und ich nutze dann die Zeit, die mir dafür bleibt. Das ist eine schwierige Situation, die man, glaube ich, überwinden muss. Und ich glaube, dass alle, die jetzt wieder rausgehen und Kultur konsumieren, auch merken, dass eben das gemeinsame Konsumieren von Kultur einen wahnsinnigen Wert hat. Also auch wenn man jetzt nur einen Film schauen geht, man ist mit allen anderen in diesem Kino drin und das ist ein gemeinschaftliches Erlebnis. Und ich glaube, die Kultur, die tut im Moment gut daran, dieses gemeinschaftliche Erlebnis auch mit zu kommunizieren, dass es eben nicht einfach nur um den Akt der Performance oder von was auch immer geht, sondern dass es eben um die Gemeinschaft geht. Und das habe ich während der Pandemie ganz stark bemerkt. Ich war im Kino, habe einen Film gesehen und habe bemerkt, dass mir eben genau das wahnsinnig gefehlt hat.
Also die mit dem Popcorn zugange sind und ja, die anderen, auch. Die mit den Bonbonpapierchen rascheln und so. Aber es gehört ja mit zum ganzen Prozess oder des Kulturkonsums. Mhm.
Ja, und auch, dass eben das Live-Stattfinden einen zusätzlichen Mehrwert bietet. Ich habe letztens mit jemandem vom Kinok gesprochen und der hat gesagt, das Publikum kommt zurück. Sie haben im Moment eigentlich sehr gute Zahlen. Und ich glaube, gerade bei den Programmkinos kann man das gut sehen, die bieten einen zusätzlichen Wert zum Mainstream-Kino, indem sie zum Beispiel Gespräche anbieten oder zusätzliche Dinge. Mhm. Also das Mehrwert bieten, glaube ich, wird wichtiger.
Mhm. Also interessanterweise, im Gegensatz zum Kino, dem Beispiel, das du jetzt gesagt hast, haben mir Kleintheater gesagt, schau mein Programm an, ich habe nur die großen Namen drin. Anspruchsvoll, Unterhaltung läuft, schwere Themen nicht, weil man sich so nach der Pandemie, ja, es ist jetzt genug Pandemie, genug Krieg, genug Klima, genug Gasmangel und Strommangel.
Genug Bedrohung
überhaupt und Auseinandersetzung und tagtäglich werde ich zugebombt mit solchen Sachen. Ich möchte mich jetzt einfach nur unterhalten lassen. Das hat man schon auch gespürt. Und das ist auch etwas, was ich dem Publikum... Das Publikum ist ja immer auch ein bisschen ein Gegner. Ja, man muss die ja immer überzeugen, dass komm in meine Veranstaltung, es wird dir gefallen. Und da habe ich schon seit Jahren auch festgestellt, und das hat meiner Meinung nach mit dem riesigen Angebot zu tun, dass man auf das Publikum geht, die sicheren Werte besuchen. Mhm. Die ich schon kenne und nicht da, wo ich enttäuscht werden könnte, weil ich es nicht kenne.
Mhm. Das heißt, das Angebot ist so groß, dass man sich quasi auf die sicheren Werte verlässt.
Ja.
Okay. Also das Angebot trotz der Größe immer enger wird an und für sich oder das Interesse.
Ja, es ist halt diese Multi-Options-Gesellschaft, die sagt, vor Jahren hat mir ein junger Mensch gesagt, als ich gefragt habe, kommst du in 2 Wochen dann zu der Veranstaltung, gesagt, ich weiß ja nicht, ob ich dann Lust habe. Und das ist so ein bisschen die Haltung. Man weiß nicht, habe ich in einer Woche Lust? Jetzt doch, es spricht mich diese Veranstaltung an. Aber vielleicht gibt es ja in einer Woche am Tag vorher begegnet mir zufälligerweise eine Ausschreibung, auf die ich noch mehr Lust hatte. Also warte ich bis am Tag vorher. Mhm. Das ist so.
Also die Entscheidung bis auf den letzten Moment vertagen quasi und irgendwie sich nicht festlegen wollen, heißt das ja, in anderen Worten.
Ja.
Ist deine Erfahrung, Ladina?
Also ich meine, um hier anzusetzen, es gab ja eine gewisse Planungsunsicherheit. Also es ist einfach in der Natur der Sache, dass man auch sagt, man reagiert irgendwie, wie hast du das genannt, Erik, on demand, also wirklich einfach so schnell im Moment. Das mit dem Gegner des Publikums, ja, auch hier, also ich meine, das wird ja schon seit Ewigkeiten verhandelt, also sei es mit den Lettristen um Guy Debord oder auch bei der Nouvelle Vague, jetzt, wenn man beim Film bleibt, sagt, aktivieren wir das Publikum und ich finde, trauen wir dem Publikum auch etwas zu, weil wir können etwas, wir sind auch Publikum. Und dann ist es für mich dann eher die Frage, wie bringt man dann das Publikum an den Ort, wo man etwas auch zeigen möchte. Und dort hat es viel mit Kommunikation zu tun, weil es stimmt, wir haben so eine Überkommunikation, wir haben ein Überangebot im Allgemeinen. Also wie erreicht man überhaupt diese Person und mit wem spricht man da? Das finde ich schon ein zentraler Punkt. Und hier sehe ich einen Unterschied zwischen der Institution, die meiner Meinung nach die nötigen Skills mitbringen muss, um diese Aufmerksamkeit zu erreichen für die Angebote selbst und demnach auch für die Kulturschaffenden.
Hm. Aber da tun sich wirklich wahnsinnige Problemfelder auf, oder? Also es ist kommunikativ viel zu viel Angebot, wenn man so will, oder? Also wenn man es mal polemisch fassen möchte. Und das Publikum, das sich vorsichtiger gibt als auch schon, gerne an On-Demand. Ja, was wären denn jetzt wünschenswert? Wie soll sich dann in der Zukunft, sagen wir mal, Veranstalterseite, wie soll man sich da verhalten? Richi, das geht jetzt an dich, du bist Veranstalter.
Ja, wünschenswert wäre, wenn es nur noch meine Veranstaltungen gäbe.
Gut.
Dann müssten die Leute ja kommen.
Also wenigstens die dich kennen, die müssten dann, die wären quasi moralisch verpflichtet zu kommen.
Genau.
Okay.
Ja. Nein, natürlich ist der Wunsch ist immer auch an die Tagespresse. Das ist ein großes Thema immer. Können wir bitte in den Zeitungen wieder Berichterstattungen und Ankündigungen für Kultur haben? Das wäre ein großer Wunsch. An CH Media zum Beispiel.
Mhm. Ein großer Wunsch, aber ist das noch der Kanal überhaupt, der heutzutage verwendet wird? Ladina?
Jein, würde ich sagen. Weil was man ja auch gesehen hat jetzt, ist, dass beim Publikum ältere Menschen bleiben eher zu Hause, also die Babyboomers, nenne ich es jetzt mal, bleiben zu Hause. Die jüngere Generation ist eigentlich die Generation, die anzusprechen ist. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob CH Media noch viel bewirken kann oder sehr viel bewirken kann. Ich denke, hier müsste man auch wieder eine gute Mischung finden, weil da kommen dann auch die digitalen Medien ins Spiel. Man braucht eine andere Art der Ansprache, man braucht sie schnell, weil der Shift, der ist schon passiert. Er ist viel schneller gekommen, wie gedacht.
Also der digitale Shift quasi.
Genau. Mhm. Also dort, der Shift eigentlich, der ist schon längst passiert. Den hat man sozusagen ein bisschen versäumt oder man hat ihn versäumt. Mhm. Der Shift vom Publikum ist früher gekommen. Man wusste, dass die ältere Generation, dass dort einfach ein Wandel passieren wird. Man ist tatsächlich nicht sehr gut vorbereitet auf diesen Wandel.
Das ist mir zu vage.
Das ist dir zu vage.
Ein guter Mix ist mir einfach zu vage.
Möchtest du abtauchen?
Ja.
Okay.
Ich möchte gern wissen, machst du TikTok oder Snapchat oder Instagram oder Facebook oder Twitter?
Oder LinkedIn.
Oder LinkedIn, genau. Oder OnlyFans. Aber nein, das ist ja das Problem, dass auf die einen Seite. Früher hat Facebook eigentlich recht gut funktioniert, hat man gesagt, bei den Jungen. Das ist weg, plötzlich. Gefühlt vom einen Tag auf den anderen. Also was heißt denn jetzt digital? Newsletter.
Also das kommt ganz darauf an, was du kommunizieren möchtest. Und es kommt auch ganz darauf an, wer von deiner Community du ansprechen möchtest. Also wenn du schon eine gewisse Bindung hast, kannst du das natürlich über einen Newsletter machen. Wenn du neue Leute dazu gewinnen möchtest, dann nimmst du einen anderen Kommunikationskanal. Aber ich meine, da müssen wir jetzt nicht so weit hineingehen. Es ist einfach in dem Sinne, es kommt wirklich, also mein Punkt ist, es wäre nicht schlecht zu wissen, mit wem man kommuniziert, mit wem man zukünftig kommunizieren möchte und was im Allgemeinen passiert. Also es gibt einen gewissen Kontext, mit dem wir einen Umgang finden müssen und mit dem auch die Kultur einen Umgang finden muss. Die Problematik ist einfach auch immer, dass die Ressourcen dann dazu fehlen. Also kommunizieren kann man, aber wichtig ist es dann ja auch zu schauen, funktioniert denn das überhaupt? Das findet sehr, sehr selten statt, aber wann sollte man das auch machen? Hm. Also es ist ganz, ganz schwierig. Vielleicht musst du jetzt wieder ein bisschen orchestrieren oder uns zurückleiten auf den Punkt, weil es ist wirklich so, es ist super komplex. Es ist ein super komplexes Thema. Es ist Institution, kulturschaffende Personen, Kommunikation und noch ein breites Feld. Also die Welt ist sowieso per se super komplex.
Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber ich wollte jetzt einfach mal mit einer Auslegeordnung anfangen. Und jetzt haben wir sie. Und einzelne von diesen einzelnen Themenbereiche können wir sicher noch ein anderes Mal auch ansprechen, die kann man rausnehmen. Mich interessiert jetzt einfach dieses mit den Formaten. Philipp Bischoff wurde schon mal ins Spiel gebracht vorhin, das hast du, glaube ich, erwähnt. Er hat in der NZZ am Sonntag mal gesagt, heute gibt es in Bereichen wie dem Theater, der Musik und der visuellen Kunst zu viele Produktionen für ein zu kleines Publikum. Und dann im gleichen Zusammenhang hat die NZZ im letzten Dezember auch einen Aufsatz, also Meinung und Debatte heißt die Seite. Und da merkt man, dann wird es ein bisschen polemischer. Da hat Matthias Dusini, das ist der Leiter des österreichischen Falters, wenigstens im Bereich Kultur, der hat dort geschrieben, den Kathedralen der Kultur gehe es ähnlich wie der katholischen Kirche. Es gibt einen Bedeutungsverlust des Glaubens. Einverstanden?
Ja. Ich bin einverstanden. Und weil auch der Religionsunterricht fehlt.
Und die Vermittlung der Religion via die Medien.
Und die Vermittlung der Religion, tatsächlich. Ich glaube, das hat auch mit der Bildung zu tun. Damit der Zugang, du hast es angedeutet, die Teilhabe, es gibt unterschiedliche Teilhabe. Und wir werden ein Publikum-Nachwuchsproblem haben, weil sie es gar nicht mehr kennen.
Du meinst, Förderung der MINT-Fächer ist der Tod der Kultur?
Ja. Ist jetzt ein bisschen, ja. Aber schon ja.
Was meint die anderen dazu, der Bedeutungsverlust? Also du hast das sofort in eine andere Richtung interpretiert. Ich meine damit auch ein bisschen die On-Demand-Generation, die irgendwie ja, sich mit etwas konfrontiert sieht und einfach denkt, ja gut, also ich wähle mir mein Zeugs aus, dann, wenn ich will, Punkt. Fertig, Schluss. Und die Bedeutung, also sagen wir es so, die Kathedralen der Kultur, das wäre ja irgendwie wie sowas wie ein kultureller Kanon, der zumindest in meiner Jugend noch existierte. Wenn man ins Gymnasium ging, da gab es 50 Werke der deutschen Literatur, die musste man gelesen haben und dann war man bei den Leuten. Und ich weiß manchmal nicht, ob das heute noch existiert in der Form.
Also was ich ja spannend finde, ist, dass diese Kathedralen der Kultur vielleicht teilweise auch ein sehr bequemes Leben hatten. Mhm. Also die großen Häuser, die konnten sich ausruhen auf den Subventionen, die hatten keinen wahnsinnigen Druck, dass sie jetzt wahnsinnig innovativ sein müssen. Und ich erlebe schon, dass es da einige gab oder gibt, die so ein wenig den Anschluss verloren haben. Aber ich glaube jetzt nicht zwingend, dass das ein Bildungsthema ist, sondern eben vielleicht auch, dass es ein Thema sein könnte, wenn gewisse Personen sehr lange das tun, was sie eben tun. Also dass vielleicht auch die Wechsel in den großen Häusern zu selten erfolgen. Ich finde in St. Gallen jetzt ein gutes Beispiel, das neue Kulturmuseum. Da hat es jetzt einen Wechsel gegeben und da spüre ich ganz, ganz stark, dass jetzt eine größere Gewichtung nach außen erfolgt. Also es sind Themen wichtiger, die nach außen kommuniziert werden können. Es wird wichtiger, das Publikum wirklich wieder explizit einzuladen und nicht einfach stattzufinden und dann zu denken, das Publikum kommt dann schon. Und ich glaube, das ist so situativ anzusehen. Es gibt jetzt auch Häuser, die machen 24-Stunden-Zonen.
Mhm. Und das bedeutet was?
Und das bedeutet, dass das Publikum eben ganz niederschwellig mal in Kontakt treten kann mit dem Haus, wenn es eben gerade vorbeigeht. Es braucht auch keine explizite Öffnungszeit.
Aha, dass es einfach 24 Stunden auf hat. Okay.
Und das finde ich sind spannende Möglichkeiten, die jetzt während der Pandemie angestoßen wurden. Und ich glaube, es wird wichtig sein zu schauen, wie geht das jetzt dort weiter. Und das eine 24-Stunden-Zone muss eben nicht explizit der digitale Raum sein. Mhm.
Umbruch bei den Kathedralen der Kultur. Einverstanden, Lina?
Ja, ich möchte gerne noch ganz kurz schnell zwei, drei Schritte zurück machen.
Okay.
Und zur Kulturvermittlung kommen, weil es ist ja schon so, also oder respektive auf das Thema, es gibt ein Überangebot von Kulturangeboten. Ich finde, es gibt einfach ein zu kleines Publikum mittlerweile, also umgekehrt gedacht. Ich finde, da ist die Kulturvermittlung einfach auch essentiell. Also es muss ja Teil unseres Erwachsenwerdens sein, dass wir die Kultur spüren, erleben, bilden können. Weil wie schön ist auch diese Vorstellung, dass wir über einen kreativen Weg zu uns selbst finden und auch einen Umgang mit der Gesellschaft und der Welt. Sehr romantisch gesagt, aber es ist wirklich so. Ich finde es absolut erstrebenswert und zentral. Und ich tue mich sehr schwer mit diesem Bubbletum, also dass wir überhaupt darüber sprechen müssen, dass wir dieses Publikum erreichen müssen, irgendwie auf irgendeine Art. Das sollte eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so sein, sondern das Publikum sollte eigentlich schon Teil der Kultur sein. Sprich, also ganz konkret genannt, wäre doch schön, wenn jetzt Jugendliche nicht auf dem Bahnhofplatz hängen würden, sondern dass sie im Museum sind und sich dazu austauschen, was die Kultur und die Kunst für sie bedeutet. Andere Gefäße aufmachen, das einfach viel mehr vernetzen. Und ja, da braucht es meiner Meinung nach ganz klar andere Ansätze.
Und wo soll das stattfinden, diese Art der Kulturvermittlung? Ist eben das, was ich mich manchmal schon auch frage, auch zusammen mit dem, was Richi gesagt hat, also kulturelle Bildung. Zum Beispiel die Bildung, Bilder interpretieren zu können, auch solche, die alltäglich sind, politische Bilder, Fotografien in den Zeitungen, die richtig deuten zu können.
Möglichst früh.
Ja, möglichst früh, nur wo? Schule.
Ja, absolut. Also wenn möglich auch zu Hause, aber das ist dann auch wieder, also ich meine, Richi, das kannst du mit dem Vermittlungshintergrund noch viel besser sagen, aber ganz klar, in der Schule definitiv einen größeren Stellenwert ja, soll das erhalten.
Ja, wie sieht denn das aus bei einem Kulturvermittler wie dir, Richi?
Ja, wir versuchen die Schulen bzw. die Lehrpersonen zu überzeugen, dass kulturelle Bildung hilft, auch bei den MINT-Fächern. Mhm.
Und was ist denn bei den Patientinnen und Patienten, sprich den Schülerinnen und Schülern? Wie nehmen die das auf?
Großartig. Wenn sie es dann wirklich einmal erleben, ich habe verschiedenste Projekte begleitet und es sind immer rührende Erlebnisse, wie sich einzelne Schülerinnen auftun, wie mir Lehrpersonen sagen, dieser Schüler hat in 11 Jahren Schule jetzt die beste halbe Stunde gehabt, weil er sich ausdrücken konnte, weil er sich gefunden konnte, weil er Respekt in der Klasse erhielt für seinen Auftritt, für seine Leistung, für seine Kreativität. Und ich persönlich natürlich, ein Großteil meiner Tätigkeit ist die kulturelle Bildung an Schulen. Und ich persönlich finde, das ist das, was wir für die Zukunft brauchen. Wir brauchen kreative Personen, weil wir jetzt Schülerinnen und Schüler ausbilden für Jobs, die wir nicht kennen, die wir noch gar nicht wissen, wie in 10, 20 Jahren die aussehen werden. Und deshalb braucht es Kreativität und eine Anpassungsfähigkeit, eine Fähigkeit zu kooperieren, zu kommunizieren. Und das sind alles Fähigkeiten, die in Kulturprojekten ausgebildet werden.
Können wir nochmal zu den Kulturkathedralen zurückkommen? Kulturkathedrale impliziert auch, dass man irgendwie ein bisschen so in eine Situation kommt als teilnehmende Person, als dass man mit wahnsinnig viel Ehrfurcht einen so einen hehren Raum betritt. Und das führt mich eigentlich zur Frage, ob die Formate nicht manchmal falsch sind, dass das Angebot manchmal einfach nicht stimmt. Also ich habe vorhin Matthias Dusini zitiert aus dem Falter, diese Kathedralen der Kultur, die er zitiert. Und das geht ein bisschen weiter in diesem Artikel. Wie gesagt, ein meinungsbildender Artikel, also seine Meinung. Wen wollen die Künstler überhaupt noch ansprechen? Theaterkonzertsäle aus dem 19. Jahrhundert führten einen Mythos von Wissen und Bildungsbürgertum weiter, basierend auf einem kulturellen Kanon, den es nicht mehr gibt. Ja, da wären wir. Du hast vorhin noch mal 2 Schritte zurückgemacht, jetzt kommst du jetzt dran mit dem. Bist du einverstanden?
Was möchtest du genau von mir?
Ob du einverstanden bist damit, dass dieser kulturelle Kanon
nicht mehr, dass der nicht existiert.
Der nicht mehr existiert und dass das auch Teil der Schwierigkeit ist?
Ja, also ich meine, ein Kanon bedingt ja auch Homogenität. Und es ist ja schon so, dass eben die Diversität, habe ich jetzt mehrfach angesprochen, das ist auch Fakt. Dementsprechend ist sicherlich ja, der Kanon zurückgegangen. Dann stellt sich aber auch die Frage, ist das schlimm oder nicht? Weil ein Kanon existiert vielleicht einfach auf eine andere Art und Weise. Also es gibt ja immer noch, jetzt sagen wir beispielsweise das Blutbuch. Mhm. Alle lesen es. Auf einmal wird nur noch über das gesprochen. Das geht ja schon noch. Aber ja, man hat ja trotzdem noch die gemeinsamen Erlebnisse und kann sozusagen einen Kanon bilden. Und die Kultur fördert das ja auch, dass man diese gemeinsamen Erlebnisse noch hat. Also das ist so, um es kurz zu beantworten, Kanon sicherlich zurückgegangen, aber nicht zwingend schlecht. Mhm.
Ja, das ist auch, also ich denke manchmal, dieser Kanon ist vielleicht auch nicht mehr adäquat zu einer Gesellschaft, oder? Also da werden ja, eben das Bildungsbürgertum wird angesprochen, aber das ist im Abnehmen. Also wir erleben ja viel buntere, viel gemischtere Gesellschaften heute.
Deshalb ist die Frage ja auch so wichtig, dass man sich in der Kultur überlegt, wen will ich ansprechen und was will ich überhaupt sagen damit? Da habe ich ab und zu auch das Gefühl, dass l'art pour l'art. Ich mache jetzt irgendwas und mache jetzt Kultur und finde mich unterstützungswürdig. Deswegen, ohne dass ich überhaupt mir genau bewusst bin, was ich überhaupt mache. Mhm. Das schwimmt dann manchmal auch so mit. Aber das ist jetzt vielleicht eher ein Detail.
Nun, das ist eine kleine Polemik, aber ich möchte mit einer weitermachen aus dem Tagesanzeiger von 2020. Also prä die ganze Geschichte mit der Pandemie. Und da stand zu lesen, ein wunderbarer Titel, Bravo, die Kunst entdeckt das Publikum. Geht genau in die Richtung. Ja, müssen sich Künstlerinnen und Künstler ein bisschen daran an der eigenen Nase nehmen? Oder kommen wir da im Bereich des Kommerzes?
Also, ich finde es ja schon ganz wichtig, dass da die künstlerische Freiheit irgendwo noch Erwähnung findet, oder? Also es kann ja nicht sein, dass nur noch das veranstaltet wird, was plötzlich mehrheitsfähig ist. Dann sind wir irgendwann so monothematisch beim Mainstream und alles ist dasselbe. Das wäre ja eine Katastrophe, es wäre ja die Bankrotterklärung der Kultur.
Stimmt auf dem Blatt Papier, aber jetzt kommt natürlich die Kathedralen der Kultur, die sind gezwungen, irgendwie ein Angebot zu machen, das die Säle auch füllt. Das heißt, sprich, wir holen die Leute bei Goethe ab, wir holen immer die gleichen Opern hervor, damit die Leute auch den Saal füllen. Und andererseits gibt es immer mehr Leute, die sich auf die sicheren Werte verlassen im Publikum und denken, ich gehe nur noch dorthin, wo ich nicht überrascht werde. Also doch mal wieder Othello oder so.
Ja, aber dann ist es vielleicht eben gerade Aufgabe des großen Hauses, das so zur Aufführung zu bringen, dass es eben für beide etwas gibt, dass es zeitgemäß ist. Und dass sich eben jene nicht ganz verloren fühlen, die sich auf diesen alten großen Stoff gefreut haben. Das ist machbar. Das ist nicht einfach eine unüberbrückbare Hürde. Mhm.
Das heißt, den Othello aufdatieren.
Ja, zum Beispiel. Und wenn man dann vielleicht das eine Publikum für den aufdatierten Othello begeistern konnte, dann kann man dann vielleicht auch beim nächsten Mal das andere Publikum auf eine Reise mitnehmen, die jetzt vielleicht unüblicher ist. Also ich glaube, man muss stark in Zielgruppen denken und muss schauen, dass es Schnittmengen gibt und dass man dann eben die einen mal für das andere motivieren kann und umgekehrt.
Ich möchte gerne hier einsetzen, weil das Schauspielhaus in Zürich hat das ja probiert und ist kläglich gescheitert, indem dass die Verträge der Intendanten nicht verlängert wurden. Und das ist ja dann letztendlich aber auch ein Politikum, weil im Verwaltungsrat sitzt dann die Stadt, Kanton und steht dann nicht dahinter, dass man eigentlich versucht, diesen eben Shift zu machen. Also ein Publikum, das ein- und ausgeht in diesem Haus zu bedienen, aber auch dann versucht, eine jüngere Generation abzuholen. Mhm. Und jetzt ist ein Kollateralschaden passiert, man hat das Ganze eingestampft. Und es braucht halt einfach auch Zeit, um solche Prozesse einfach mal passieren zu lassen. Da frage ich mich dann auch, inwiefern darf sich die Politik da einmischen? Oder was braucht denn da, was braucht es da genau, um diesen Wandel auch nachhaltig zu leben oder erst zumal ja, zu initiieren und dann zu leben?
Ob die Politik sich einmischen soll? Gute Frage.
Und? Also ich fände es ja irgendwie noch ein spannender Gedanke, wenn man wirklich, also ich bin nicht Fan davon, aber wenn man jetzt das mal durchdenken würde, was passiert, wenn wir das jetzt einfach marktwirtschaftlich durchziehen. So, wie sieht das in 10 Jahren aus? Was gibt's dann noch?
Gölle.
So. Ja, aber gibt's dann nicht einen Aufstand von denen, die Gölle nicht wollen? Irgendwann gibt's dann ja die dann das suchen, eben nicht Gölle suchen. Mhm. Und dann vielleicht selbst beginnen, Musik zu machen. Das wäre ja dann auch toll.
Die Ante Gölle, die
aber es ist immer so vorweggenommen, oder? Ja, nein, natürlich müssen wir müssen die Avantgarde haben. Wir müssen uns ja weiterentwickeln. Wir müssen spannende Formate bedienen. Das Problem ist ja eben genau, dass sich das Publikum nicht oder ein Großteil des Publikums nicht darauf einlässt. Das ist ja eben immer wieder mein Vorwurf ans Publikum. Ihr seid zu wenig neugierig oder zu wenig sind neugierig.
Mhm. Eben, das ist natürlich schon etwas, ja. Reagiert mal ihr anderen beiden? Wie erlebt ihr das? Eben dieses Publikum, das dann vielleicht macht die Institution, also das Schauspielhaus jetzt, macht diesen Shift oder probiert ihn wenigstens, diesen Spagat hinzukriegen zwischen einem Publikum, einem Bildungsbürgerpublikum, sage ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, und einer jüngeren Generation, die man versucht ebenfalls zu interessieren. Und das Publikum macht dann nicht mit. Und dann ist es finanziell wieder schwierig für das Haus.
Ja, also das Publikum macht nicht mit. Also man merkt mir natürlich jetzt meinen Kommunikationshintergrund an. Ich finde, da muss man halt auch wirklich stark Übersetzungsleistungen machen und das Publikum, was schon vor Ort ist, auch mitnehmen auf diese Reise. Ich weiß nicht, inwiefern das passiert ist oder eben nicht passiert ist. Offensichtlich hat es einfach nicht funktioniert. Aber man braucht neue Ansätze. Und ich finde das einen sehr spannenden Gedanken, dass man einfach sagt, ja, dann bedient man das Publikum eigentlich gar nicht mehr. Mal schauen, was passiert. Vielleicht erwirkt das mehr. Ich finde das auch adaptiert auf das ganze System sehr interessant. Mhm. Weil ich stelle mir öfters die Frage, was ist demnach schlimmer, wenn das System sagt, also für mich, ich möchte jetzt nicht in die Systemdiskussion eintreten, aber so ganz grundsätzlich ist für mich Mensch gleich Kultur, Mensch das System, System gleich Kultur, Kultursystem relevant, Punkt. Aber je nachdem, wie man die Perspektive natürlich wählt, kann man da weiter diskutieren. Ist es schlimmer, dass eben das System dann sagt, nein, wir wollen die Kultur nicht? Oder wenn das System immer so ein bisschen den Kopf tätschelt? Weil meiner Meinung nach ist, wenn das System sich verhält und sagt, nein, wir wollen die Kultur nicht, dann kann man sich auch dazu verhalten. Mhm. Aber wenn man immer so ganz leicht getätschelt wird, dann geht man irgendwie seicht unter und es braucht gefühlt viel mehr, einfach zu sagen, nein, aber so nicht. Und das Kulturschaffen in der Schweiz fühlt sich so an für mich, als ob es getätschelt würde und so langsam vor sich hinseichtet und davon geht.
Ursula? Als eine der Personen, die andere Personen tätschelt?
Tätschelst
du. Das macht mich jetzt etwas betroffen, natürlich, oder?
Es ist nicht persönlich gemeint, glaube ich. Es könnte
das
durchaus
sein. Das ist mir durchaus bewusst. Ich glaube, es wäre falsch, jetzt einfach zu sagen, wir überlassen das mal sich selbst. Ich glaube, es braucht diese Hege und Pflege, weil das ist eben auch Teil der Kommunikationsarbeit, dieses ermöglichen, dass eben etwas stattfinden kann und auch die Wertschätzung dem entgegenzubringen, empfinde ich als wichtig, weil wenn du sagst, es braucht diese Kommunikation, diese Übersetzungsleistung, dann können wir jetzt nicht einfach aufhören, sondern dann müssen wir uns bewusst werden, diese Kommunikation ist jetzt wichtig und wir übersetzen jetzt und dann ist es am Schluss vielleicht auch kein Tätscheln mehr, sondern es ist eben der Rückenwind, den es dann braucht. Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass wir künftig von diesem überall ein wenig wegkommen werden müssen, weil die Mittel schlussendlich einfach nicht ausreichen, um all diese Themen, die irgendwo auf dem Tisch liegen, anzugehen. Das heißt, es wird eine Prioritätensetzung stattfinden und dann kommen wir von diesem, es wird überall ein wenig getätschelt weg.
Zum ganz großen Streicheln?
Nein.
An eine Institution anstatt zehn? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, zum gezielten also Schwerpunkte setzen. Mhm. Ja.
Also dann gibt es keinen Förderantrag mehr, sondern einen Pitch.
Ich hoffe nicht, alle können gut pitchen. Mhm.
Ja, die haben dann halt Pech.
Aber das ist bis jetzt auch noch nicht. Das ist
ich kann
bis
jetzt einen Kurs nicht besuchen bei der IG-Kultur dann. Wie pitcht man richtig?
Wirst du aber manchmal auch getätschelt?
Eigentlich habe nicht das Gefühl, dass ich in der Kultur getätschelt werde.
Ja, genau.
Nein, ich habe eigentlich lieber, wenn ich gefordert werde. Wenn man mir auch sagt, also, das war jetzt vielleicht nicht so toll kommuniziert. Da könnte man noch ein bisschen mehr. Ich finde das eigentlich viel spannender. Ich fühle mich nicht getätschelt. Falls sich jemand fühlt, dass er mich tätschelt, soll er sich bitte bei mir melden.
Also ich meine es auch mehr so, dass es dieses Getätschelte ist einfach so, man weiß, dass es Missstände gibt und man hat schon längst den Notstand deklariert. Also der Notstand hat auch eine Grenze. Das heißt, für mich kommt jetzt Wendepunkt und es ist die Frage, wie wir diesen Wendepunkt nutzen und transformieren. Weil, also jetzt nochmal zu dir, Ursi, wenn es um die Politik geht, also und Ursi ist nicht stellvertretend für das, was ich gemeint habe. Ich meine, das ist ein Thema für die Gesellschaft.
Das war einfach eine schöne Überleitung.
Oder? Genau, also es geht ja darum, dass man jetzt diesen Wendepunkt auch nützt. Das hat eine sehr, sehr große Chance, weil es ist ja diese Abhängigkeit, Politik, Kultur ist nicht eindimensional, sie ist zweidimensional, es ist eine Co-Abhängigkeit, aber eigentlich noch viel mehr eine Partnerschaft. Also es ist jetzt eine Partnerschaft einzugehen, weil diese Transformation kann man gemeinsam erreichen. Und ich bin absolut der Meinung, dass jetzt der richtige Punkt dafür ist, es muss so sein, weil noch schlechter kann es einfach nicht werden. Wenn man zurückkommt auf unsere Eingang dieses Gesprächs und zum Beispiel auf die Arbeitsbedingungen zurückkommt von kulturschaffenden Personen.
Der Wendepunkt. Wenn ich euch jetzt genau zugehört habe, ich habe eine Strichliste geführt und die meistgefallenen Wörter und die sind Übersetzung 12-mal, Kommunikation 17-mal, Vermittlung 15-mal. Da sieht's, wo es im Kranken liegt. Ist das richtig?
Ja, ich finde, der Schlüssel liegt auch oder vor allem hauptsächlich in der Vermittlung. Ja. Und zwar, ich denke jetzt nicht nur an Schulkindern, sondern auch allgemein. Und Vermittlung heißt für mich auch Kommunikation, den Leuten erklären, was sie überhaupt da erleben, um sie in ein Kulturverständnis hineinzubringen, den sie selber auch verstehen. Ja,
also nicht die Bildbeschreibung im Museum.
Nein.
Die daneben steht und sie sehen
nein,
den Fall hier
aber eine Kirchhof. Befähigung oder eine Lust auch daran, nicht einfach irgendwo hineinzusitzen und sich unterhalten zu lassen, sondern auch zu überlegen, warum gefällt mir das oder warum lache ich darüber, was beschäftigt mich jetzt, warum betrifft mich das? Das ist Vermittlung für mich. Und ich kann gerne auch noch weitermachen, wenn ihr nichts mehr gesagt habt, dann kann ich. Yes. Dann kommen wir zur Kommunikation. Ja, nein, das ist natürlich ein großes Problem. Eigentlich eben die Kanäle, weil sie wahnsinnig volatil geworden sind. Und das Zweite ist aber auch oft auch die Kompetenzen der Kulturschaffenden, diese Kanäle zu bespielen, technisch und inhaltlich. Das ist eine große Herausforderung.
Ja, und auch die Frage, möchte ich das überhaupt selber bespielen? Also eigentlich, wenn ich Kultur machen will, dann will ich ja nicht noch die Expertin in Kommunikationswissenschaften sein. Also ich glaube, es braucht da wie auch einen weiteren Begriff vom gesamten Arbeitsfeld. Die Kommunikation, die hat massiv an Bedeutung gewonnen und es müssen nicht per se die Kulturschaffenden sein, die das alles auch noch leisten müssen. Also ich glaube, da braucht es Kooperationen, da braucht es zusätzliche Menschen, weil das ist mittlerweile so komplex, wenn wir an die sozialen Medien denken zum Beispiel, das machst du nicht einfach mal so learning by doing.
Also ich finde das auch. Ich finde es auch absurd, wie viel man mittlerweile als kulturschaffende Person können muss. Mhm. Also jetzt mal abgesehen vom eigenen Schaffen, dann sich selbst zu vermarkten und hinzustehen. Und also ich finde, man darf das auch gar nicht verlangen und das sollte auch nicht so sein. Und deshalb auch wirklich Instanzen schaffen, die gewisse Teile übernehmen. Also dass diesen Raum auch, also das Kulturschaffen und Kultur schaffen können, ist so essentiell wichtig. Und dass man den Raum freigibt und dass alles andere über jemand anderes organisiert wird. Das ist wirklich, das ist mir persönlich ein Anliegen. Und nicht nur persönlich, ich finde es, also das ist wirklich heftig, was Kulturschaffen heute bedeutet.
Ich glaube, wir sind da tatsächlich an einem Wendepunkt angekommen. Also schon früher waren ja Künstlerinnen und Künstler KMUs, Einzelfirmen, die sich um ganz viel kümmern mussten. Aber dieser ganze Teil der Selbstvermarktung, Bewerbung des eigenen Produktes, das ist exponentiell gestiegen. Jetzt sind wir für heute am Ende der Diskussion, aber noch nicht ganz. Es gibt nämlich noch ein Gastmikrofon. Falls noch jemand eine dringende Anmerkung oder Bemerkung oder Frage hat auch, dann hätte es hier ein Mikrofon.
Ich bin Reto Knaus, ich bin Tontechniker, Musikproduzent und ich arbeite sehr, sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen im Bereich Musik. Und was ich feststelle ist, dass jetzt gerade, ich kenne mich aus im Bereich Musik, dass es da ganz, ganz viele gibt, die aktiv Musik machen, in irgendeiner Form, zu Hause am Computer, im Freien, in wo auch immer. Und die bediene ich ein Stück weit. Mein Publikum sind quasi Kinder und Jugendliche, aber ich veranstalte nicht einen Event im Sinn, du kommst jetzt zu mir und ich biete dir was, sondern ich komme zu euch und wir machen miteinander Kultur. Und das fehlt mir manchmal in dem Aspekt, also ich finde, heutzutage machen wahrscheinlich so viele Menschen wie heute haben wahrscheinlich noch nicht selber aktiv Kultur gemacht, wie ich das erlebe, also jetzt nur schon im Bereich Musik, auch Theatervereine und so weiter. Und inwieweit ist es halt auch ein berechtigter Anspruch, dass wir da sind, wo die sind. Also, dass wir nicht die Erwartung haben, sie kommen zu uns und wir bieten ihnen da etwas an, sondern wo gehen wir dorthin, wo die Leute sind und inspirieren da oder vermitteln da und nutzen da unsere Fähigkeiten, die wir weitergeben können.
Also dorthin gehen, wo Kultur produziert wird.
Ja, das ist natürlich, da kommt dann sofort, ist das einordnet, das ist die Schule. Ja, da sind auch alle sozialen Schichten drin vertreten, da erreicht man auch alle, da erreicht man vielleicht auch die Eltern. Nur das Problem ist, das macht der Sport auch. Dann kommen noch die ganzen Forderungen von der Schule selbst, ja. Und die sind einfach wahnsinnig unter Druck. Ich erlebe das immer wieder, wenn wir an die Schulen kommen und finden so, jetzt machen wir noch einen Theaterworkshop. Da finde ich, wir haben gar keine Zeit. Ja. Aber ja, natürlich, dahin gehen, wo sie sind, auf jeden Fall.
Ich bin Jacques Erlanger, selbstständiger Kulturvermittler. Und meine Frage oder meine Bemerkung an euch ist, bei den Social Medias stelle ich fest, dass man da in sehr vielen Kanälen aktiv sein kann. Und das höchste der Gefühle in den Social Medias ist, ein Like zu bekommen. Aber die Konversion nachher, dass da Leute quasi in ein Theater kommen oder in ein Stück oder ein Konzert, findet fast nicht statt. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Energie, die wir da einsetzen, überhaupt die richtige ist bei diesen schnell wechselnden Kanälen. Und ja, das ist für mich so eine offene Frage.
Ich bin mir da manchmal nicht ganz sicher, ob diese Kanäle eben auch so benutzt werden, wie sie benutzt werden sollen. Weil es ist ja nicht einfach ein Raum, wo irgendjemand irgendetwas nach außen sendet, also bitte komm doch dahin, sondern eigentlich ist es ein Dialograum. Und ich erlebe es oftmals so, dass eben gerade diese Kanäle als Sendungskanal genutzt werden, aber eben nicht dazu genutzt werden, in einen Dialog zu treten, was natürlich viel mehr Energie benötigen würde. Und ich stelle die Hypothese auf, wenn man das mehr als Dialograum nutzen würde, dass es dann auch einen positiveren Effekt auf die Einzelveranstaltung hätte.
Das bedeutet, ich brauche jemanden, der das bedient.
Ja.
Aber das ist absolut so. Und es braucht die nötigen Ressourcen dazu. Das kann man nicht einfach nur so nebenbei machen. Und bei Facebook, wie du es gesagt hast, eigentlich sozusagen gefühlt tot, aber die Leute haben sich selbst angefangen zu organisieren. Also dort hat es ganz viele Gruppen, wo man auch Informationen reinsenden kann und in einen Dialog treten kann. Das ist einfach ein digitales Feld. Aber es ist schon auch so, dass die Leute es sehr häufig oder diese Kanäle nicht dem Sinn entsprechend benutzen. Also es, ja, wenn du kommunizierst auf diesen Kanälen und dann fast schon ein bisschen hoffst, dass die Leute dann dadurch kommen, das wird definitiv nicht funktionieren.
Gut, aber es gibt Funktionen. Ich habe das versucht, ich kann das nur bestätigen. Ich habe das versucht auf LinkedIn. Für hier im Haus habe ich eine Veranstaltung eingestellt und habe Leute einzeln eingeladen. Es gibt ja die Funktion einladen, ja. Habe 35 Zusagen gehabt. Habe alle angeschrieben, einzeln, und gesagt, toll, dass du kommst. Kommst du alleine oder soll ich dir noch ein weiteres Ticket reservieren?
Das ist recht perfide.
Die Bandbreite der Ausreden war faszinierend. Hm. Keiner ist gekommen. Keiner. Von diesen 35. Also das, gebe ich dir recht, funktioniert nicht. Und doch schwebt doch immer die Angst im über einem, dass man dann findet, wenn ich dann gar nichts mache, bin ich ja gar nicht präsent. Also muss ich doch mindestens so ein bisschen in dieses große Rauschen auch noch reinsetzen.
Jacques, du wolltest noch?
Darf ich noch vielleicht entgegnen? Ich denke, dass die Konsumenten oder die Leute, die das auch verwenden, auch selber darin eher konsumieren, als quasi in reelle Debatten eintauchen. Das heißt, die Erwartung eigentlich an dieses Publikum ist eigentlich viel zu hoch, dass man da wirklich in einem reellen Austausch ist.
Also ich glaube, das denkst du nicht nur, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass, glaube ich, es sind irgendwie um die 80%, die einfach nur konsumieren. Und das heißt, deine Gruppe, die muss sehr groß sein, dass du dann effektiv in Zahlen jemanden zu dir bewegst.
Jetzt bin ich schon schwer enttäuscht. Mit 15 Likes dachte ich immer, ich könnte eigentlich froh sein. Es gibt noch mal eine Wortmeldung. Ich habe mich immer jedes Mal wirklich gefreut und gedacht, okay.
Ich bin Sabine August und auch im Kulturbereich, wie auch immer, beschäftigt. Ausstellungen, Bücher schreiben. Und ich bin jetzt seit 18 Jahren etwa in der Schweiz und habe immer wieder festgestellt, dass das Problem für mich eigentlich schon viel früher beginnt, also wie Kultur überhaupt betrachtet wird hier in der Schweiz. Also ich hatte so das Gefühl immer wieder, dass es einen Unterschied gibt zu Deutschland, aber darüber will ich jetzt überhaupt nicht reden, sondern eher, dass Kultur oft betrachtet wird als etwas, ja, was man eigentlich auch beiseite schieben kann oder man lebt es vielleicht, indem man gewisse Traditionen im Appenzeller Land lebt. Aber das ist dann schon irgendwie so das Höchste der Gefühle. Und für mein Verständnis von Kultur ist halt, dass es eine Teilhabe an Gesellschaft, also gesellschaftliche Teilhabe ist. Und da müssten vielleicht einfach mehr Räume entstehen, wo das aktiv passieren kann. Also ihr seid jetzt sehr konzentriert darauf gewesen, auf die Kommunikation und so weiter. Aber für mich beginnt das Problem viel, viel weiter vorher. Und
beim Kulturverständnis in dem Sinne.
Ja, und wie kann man teilhaben an gesellschaftlichen Prozessen? Und das ist Kultur für mich. Also für mich ist Kultur alles eigentlich, was uns ausmacht, also systemisch. Ja, also dass man das als Gesamtteilhabe betrachtet.
Ich sage noch ein Stichwort von meiner Seite. Ich bin Frank Kricklin, führe das Atelier für Sonderaufgaben seit 25 Jahren mit meinem Zwillingsbruder in St. Gallen. Habe ursprünglich Kunst studiert, bin Künstler geblieben, aber habe mich an Orte bewegt, wo man die Kunst nicht erwartet. Und das ist eine Strategie. Also wir haben uns ganz zu Beginn unserer Schaffenszeit gefragt, wie können wir die Kunst zu einem Teil der Gesellschaft machen. Und genau da haben wir jetzt auch das interessante Gespräch ja mitgehört. Und ich denke, da spielt eben auch das Publikum eine Rolle. Also Paddy und ich, wir haben uns eigentlich mit einer aufsuchenden Strategie das Publikum zu einem Komplizen erklärt. Wer unsere Arbeit kennt, kann sich darunter was vorstellen. Und daraus ist einem Weg entstanden. Das heißt, wir haben im Kunstbetrieb gewirkt ursprünglich, waren dort ziemlich frustriert, weil Kuratorinnen und Kuratoren verstehen sich aus, Künstler. Das heißt, es gibt auch Konflikte. Wie kommuniziert man über die Kunst? Per und ich haben irgendwann gesagt, das wäre spannend, wenn wir so kommunizieren. Es wäre noch spannend, wenn die Künstler kommunizieren, weil das ist ein ganz anderer Apparat, der entsteht. Wenn der Künstler kommuniziert, ist es etwas anderes, wenn der Kunstdirektor kommuniziert. Das heißt, es gibt nicht mehr diese etablierte Kommunikation, dieser Schöngeist, diese Überhöhung, sondern der Künstler spricht so, wie er spricht. Einfach, wenn möglich, bürgernah, verständlich. Er ist eben einer von uns. Und daraus ist ein neues Handlungsfeld entstanden. Und dieses Handlungsfeld ist eine Befreiung. Das ist das Stichwort. Befreiung. Und das ist mein Plädoyer an alle Kunstschaffenden und Kulturschaffenden, sich zu befreien von diesem Korsett. Und zum Thema Kommunikation. Die Kanäle, die man heute hat, sind eigentlich ein riesiges Schaufenster. Für mich und Paddy ist es eigentlich die Galerie. Das, was die Galerie früher war, ist heute Facebook, LinkedIn. Das ist die Galerie. Wir präsentieren uns dort und draußen stehen Dialoge oder eben auch neue Potenziale.
Die Kultur im Jahr 2023 macht euch frei, nehme ich jetzt mal mit als Schlusswort dazu. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Ursula Steinhauser, Ladina Töni und Richi Küttel und das Publikum in der Militärkantine. Wer den Newsletter abonnieren will, info@kulturstammtisch.ch. Mein Name ist Erik Fakon und damit einen schönen Nachmittag.